deiner Zettelwirtschaft hier mit. Danke. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber als ihr geredet habt, immer ein nach dem anderen so dahinter gesteckt. Ich dachte, Chaos. Ist mal gut, dass ihr alle lacht. Sind wir schon mal fröhlich. Ich hatte mal jemanden, der gesagt hat, ach, Christian ist so traurig immer. Außer Ostern, da können wir so ein bisschen fröhlich sein. Aber ich weiß ja, dass ihr auch außerhalb von Ostern ein bisschen fröhlich sein könnt. Das freut mich. Ihr habt jetzt schon richtig viel gehört. Ja, ich meine, es ist schön, so viele von euch zu sehen, aber gleich vier Pastoren an einem Sonntag hier vorne stehen zu haben, ja. Mensch, müsst ihr das gut haben. Also ich gebe mir Mühe, mich kurz zu halten, aber wie wir in dem Segenswort ja gerade gehört haben, ich soll euch das Wort predigen, ob ihr wollt oder nicht. Also ob ihr wollt oder nicht, ich predige jetzt noch. Aber ich habe mich wirklich gefreut jetzt über die Segensworte. Es war schön, auch den du dir ausgesucht hast, Joachim. Ich werde ihn so schnell nicht vergessen. Ich hatte nämlich einen wunderbaren Dozenten an der Uni, der hat uns den jeden Morgen aufsagen lassen für anderthalb Jahre. Und so kann ich ihn nicht nur auf Deutsch auswendig, sondern auch auf Griechisch. Denn wir mussten ihn in Griechisch aufsagen. Uga edoken hemin hoteos pneuma delias. Jetzt habe ich einen Hänger. Pneuma delias. Dann geht es mit Dynamios kayagapes kai sophronis mu. Also eben konnte ich ihn noch. Aber hier vorne geht es. Ihr glaubt es unbedingt. Wenn ich ein bisschen ruhiger bin, kriege ich es auch wieder hin. Ostern. Ich weiß nicht, hat das mit meiner PowerPoint noch funktioniert? Ich habe Felix heute mal wieder ein bisschen unter Druck gesetzt. Also zwei Sachen, die ihr von mir lernen werdet, ja, ist erstens, ich gucke oft nicht so gut in den Gottesdienstablauf und weiß manchmal nicht, wann ich dran bin. Und meine PowerPoint kommt immer richtig spät. Also jetzt schon sorry an alle, die hier beamen. Meine PowerPoint kommt immer richtig spät. Aber ich gebe mir Mühe, besser zu werden. Ich fand es nett, dass jetzt echt oft gesagt wurde, Mensch, ihr habt den Mut, noch mit einem zweiten Pastor voranzugehen. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob der Mut sich so sehr auf das Finanzielle bezieht oder eher darauf, den Mut, mich anzustellen. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ich glaube, wir werden eine wunderbare Zukunft zusammen haben. Ich freue mich sehr auf euch. Und ich fühle mich jetzt schon so geliebt. Ich bin so besonders hier die letzten Tage und Wochen und Monate. Jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich das Highlight. Ihr verwöhnt mich. Also ich erwarte es jetzt immer, ne? Wer mal einmal anfängt. Nein, ich fühle mich wirklich geliebt von euch. Und ich freue mich gleich zu Ostern predigen zu dürfen. Und ich konnte es vorhin so verstehen, Martin, als du sagtest, Mensch, wenn man als zweites drankommt und dann feststellt, dass der andere genau das gleiche gepredigt hat. Ich saß hier Karfreitag im Gottesdienst. Und Joachim predigte und ich dachte so, das wollte ich sagen. Na, du hast ja noch den und das Bild. Prompt hat es Joachim auch. Ich denke so, nein. Und ich war echt so ein bisschen nicht verzweifelt, aber ich dachte mir, entweder muss ich mir jetzt komplett was Neues ausdenken, weil Joachim schon alles gesagt hat, oder ich nehme es als Bestätigung. Und ich glaube, dass, so wie wir das eben bei euch auch als Bestätigung nehmen konnten, nehme ich das einfach auch als Bestätigung, dass es was ist, was Gott gerade auf dem Herzen hat zu sagen. Und ich versuche anzuknüpfen an das, was Joachim am Freitag gesagt hat, und es nicht zu sehr zu wiederholen. Aber es war mir so auf dem Herzen. Ich bin gespannt, was Gott draus macht. Also manchmal weiß man das selber auch nicht. Und ich bin so gespannt, was Gott draus macht. Aber als ich über Ostersonntag nachgedacht habe mit euch, dachte ich mir, einerseits ist es leicht, weil man weiß, worum es geht. Ja? Man muss sich jetzt kein Predigtthema ausdenken. Andererseits ist es auch nicht so leicht, weil ihr habt das alles schon mal gehört. Ich kann euch wahrscheinlich gerade nicht eine Wow-Neuigkeit mit auf den Weg geben. Und ich habe so gebetet und habe gesagt, Jesus, was ist dir auf dem Herzen? Was ist das Besondere für uns, dieses Ostern? Und ich habe so darüber nachgedacht, was Ostern passiert ist. Ich mache das gerne, dass ich dann alle vier Evangelien lese, immer die Stellen. Und mir so sehr bewusst geworden, das ist der Moment. Deswegen heißt meine Predigt auch der Moment. Ostersonntag, ja. Jesus ist auferstanden. Wir haben gerade das Video gesehen und es ist der Moment, wo alles zusammenkommt. Gott hat einen Masterplan geschmiedet und Ostersonntag ist der Moment, wo alles aufgeht. Wo auf einmal alles zusammenkommt. Und ich war so überwältigt. Eine Freundin hat zu mir gesagt, Mensch, Miri, mach's nicht so kompliziert mit der Predigt. Ja, die wollen eh alle nach Hause mit ihrer Familie und so. Und die haben das schon mal gehört. Ja, kannst du easy. Und ich dachte so, nein, das ist die Nachricht, die wir haben. Das ist, wo der Hase im Pfeffer liegt, ja. Ostern mit Hasen, egal. Aber das ist der Moment. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Mir brennt es gerade so auf die Seele. Ich denke so, boah, es kommt alles zusammen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Felix, kannst du es mal weiterdrücken? Da siehst du die zwei Soldaten. Der eine sagt, wie? Das warst nicht du, der gerade guten Morgen gesagt hat? Ja, ich liebe die Karten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gibt mehrere davon. Die sind großartig, weil sie bringen es einfach auf den Punkt. Die Soldaten konnten es nicht fassen. Alle anderen konnten es nicht fassen. Und ich dachte mir, es hat schon so viel früher angefangen. Im Johannes 3, 16 lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich dachte mir, das fängt ja schon damit an, dass er diese Welt geschaffen hat. Er hat das Universum geschaffen, er hat diese Welt geschaffen, er hat Täler und Höhen und Seen und Meere geschaffen und er hat gesagt, das reicht mir aber nicht. Und sie saßen in ihrer Dreieinigkeit zusammen und am Kamin haben Bier getrunken und die haben gesagt, hey, lasst uns Menschen machen. Und alle, ja, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Also ich hoffe, ihr kommt mit meinen Gedankenbildern zurecht. Ja, also so stelle ich mir das in meinem Kopf vor, ja, dass Gott in seiner Dreieinigkeit da ist und sagt, lasst uns Menschen machen. Und alle, ja, so sehr hat er die Menschen geliebt. Und er hat gesagt, lass sie uns in den Garten setzen und mit ihnen Gemeinschaft haben. Aber der Mensch sollte nicht einfach nur so eine Marionette sein oder ein Roboter, sondern es sollte Gott ein Gegenüber sein. Und so hat er ihnen den freien Willen gegeben, er hat ihnen die Wahl gegeben und hat gesagt, ihr könnt euch für mich entscheiden. Und er hat die Wahl nicht irgendwo in die hinterste Ecke geschoben. Er hätte diesen Baum ja auch irgendwo in die hinterste Ecke vom Garten, in irgendwelche Täler und Schluchten setzen können und riesige Dornbüsche davor. Nein, er setzt ihn genau in den Garten und er hat gesagt, ihr habt die Wahl. Ihr könnt euch für mich entscheiden. Es gibt Konsequenzen. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ich bin auf dem Hasen. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Und sie haben sich entschieden. Und Sünde kommt in diese Welt. Und ich wette, weil ich einfach meinen Papa so gut kenne, dass es Gott so, so schwer gefallen ist, als er sie beide aus dem Garten aufs Land setzen musste und die Engel mit den feurigen Schwertern vor den Garten. Und es ist der Moment, wo er gesagt hat, und ich werde sie wiedergewinnen. Ich werde so lange um sie kämpfen und ich werde sie wiedergewinnen. Wie so ein tollkühner, komplett liebestrunkener Teenie-Junge, der sagt, ich krieg die Frau noch. Er hat gesagt, ich werde alles dran setzen, ich krieg sie und ich werde sie für mich zurückgewinnen. Und da fing dieser lange Masterplan an. Und er hat es nicht von jetzt auf gleich gemacht, das hätte er auch machen können, aber ich glaube, dafür waren wir nicht bereit. Und so hat er einen langen Plan gewebt. Und ich wollte auch das Bild vom Teppich nehmen, den Joachim schon am Freitag genutzt hat. Vorne habt ihr dieses wunderbare Muster in so einem schön gewebten Perserteppich oder geknüpft oder wie, was man auch macht. Und wenn man es dann umdreht, sieht es manchmal ganz schön chaotisch aus. Und man sieht das Muster, was vorne ist, gar nicht hinten. Ja, ich habe als Kind angefangen mit Sticken. Und mir hat mal eine Frau gesagt, du bist richtig gut, wenn es vorne aussieht wie hinten. Und bei mir sah es hinten nicht aus wie vorne. Ich habe mich immer geärgert, weil ich dachte, da sind doch auch die ganzen Knoten und du musst so, ja, also ich habe das einfach nicht verstanden, weil in meinem Kopf war es wirklich, dass es identisch vorne aussieht wie hinten. Und irgendwann guckt sie auf meine Sachen und sagt, Mensch, prima, Miri, sieht ja hinten aus wie vorne. Ich denke so, ihr sieht gar nicht aus wie vorne. Das sind halt die Knoten und dann ist ein bisschen durcheinander und dann geht der Faden darüber. Und so kommt uns das manchmal vor, wenn wir auf Gottes Plan gerade im Alten Testament gucken und es ergibt irgendwie nicht so viel Sinn. Und es scheint so viele Umwege zu gehen, es scheint so viel, aber es gibt einen roten Faden, der durchläuft. Und das ist Jesus. Jesus kommt im Alten Testament so oft vor. Jetzt kann man sagen, ja, du bist halt Christus-zentriert und du liest alles in Jesus rein, in jede Stelle. Es gibt so eine Kinderbibel, die alle Geschichten der Bibel immer auf Jesus hinauslaufen lässt. Sei es jetzt die Arche Noah oder Elia oder so, zum Schluss kommt immer Jesus bei raus. Das ist eine gute Kinderbibel, so ist es nicht. Aber am Anfang dachte ich mir, man kann es auch übertreiben. Aber so ist es. Jesus ist der rote Faden, der durchläuft. Und Gott hat seinen Plan mit seiner Menschheit. Und er ringt um sie. Es gibt rund 300 Aussagen im Alten Testament, die auf die Person und das Wirken Jesu hindeuten. 60 davon kann man als direkte Prophetien sehen. Auf den Messias. Auf den, der kommt. Und ich habe mal so jemanden gehört, der gesagt hat, naja, kann es nicht einfach Zufall sein, dass es in Jesus alles vereint ist? Ja? Ich bin jetzt kein Mathematiker, deswegen habe ich mir schlaue Leute zur Hilfe geholt. Es gibt jemanden, der gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass nur 8 dieser Zusagen aus dem Alten Testament zufällig in einer Person zusammenkommt, 8 von den 60, ja, ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 17. Also eine 1 mit 17 Nullen. Ja? Kann man sich schlecht vorstellen. Deswegen hat er ein Bild gebraucht, der Mann, von dem ich das geklaut habe. Und zwar hat er gesagt, lasst uns 1 zu 10 hoch 17, also 10 hoch 17 Goldstücke nehmen oder Silberstücke, Geldstücke nehmen und sie über Texas auskippen. Dann würde die Fläche von Texas mit ungefähr 60 cm hoch mit Geldstücken bedeckt sein. Jetzt nehmen wir eine Münze davon und markieren die. Schmeißen die irgendwo hin, mischen gut durch und verbinden einer Person die Augen und sagen, lauf los durch Texas, so weit wie du denkst, bück dich, nimm eine hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er die eine markierte findet, ist 10 hoch 17. 17, genau. Ist schon mal relativ unwahrscheinlich, ne? Und das sind nur 8. Die Wahrscheinlichkeit, dass 48 zutreffen auf eine Person, ist 10 hoch 157. Also 1 mit 157 Nullen. Dass jetzt 60 auf eine Person zutreffen, kann kein Zufall sein. Es kann einfach kein Zufall sein. Und im Johannesevangelium, und das auch hat Joachim nochmal echt am Freitag betont, steht immer wieder, dass die Schrift erfüllt wird. Jesus tut etwas und Johannes erkennt es und sagt, hier wird die Schrift erfüllt. Heißt, der Plan fängt an aufzudröseln. Er fängt an Sinn zu machen. Er hat über Jahrhunderte den Teppich gewogen und den roten Faden durchgezogen. Und Jesus wird geboren. Er wird Mensch. Er traut sich, auf diese Welt zu kommen. Und erstmal gibt es 30 Jahre eine Pause. Stellt euch vor, ja? Ich kann mir so vorstellen, wie Gott da sitzt und sagt, jetzt geht's los! Woo! Ja? Und dann ist erstmal 30 Jahre Pause. Aber auch das gehört zum Plan. Das gehört alles zum Plan. Und ich weiß nicht, wie es bei dir im Leben ist, wenn du denkst, du hast einen Plan für dein Leben, ja, ich studiere und dann kriege ich einen guten Job und so. Und plötzlich ist erstmal 30 Jahre Pause. Ich glaube, ich würde am Plan zweifeln. Ja? Frei nach dem Motto, es verlief alles nach Plan, nur der Plan war blöd. Aber es lief alles nach Plan und Jesus fängt an zu wirken. Er fängt an, seine Jünger zu sammeln. Er fängt an, zu Leuten zu reden. Und es scheint auf einmal alles Sinn zu machen. Alles fällt an die richtige Stelle. Und die Jünger, sie kommen mit Jesus nach Jerusalem. Und sie werden empfangen unter Jubeln und Leute wedeln mit Palmen und sie legen ihre Sachen auf die Erde, dass sie darüber laufen. Boah, was für ein Einzug. Und sie denken, jetzt kommt das große Finale. Es kommt auch. Aber anders, als sie sich das denken. Ich stelle mir das immer so vor, dass die Jünger Jesus sehen wie so ein Superheld, wie so ein Held in einem Film. So ein Hollywood-Action-Film, ja. Dem Held kann alles Mögliche passieren, aber wir wissen alle, der stirbt nicht. Ja. Ich habe es mir mal so vorgestellt, ja. Jesus ist wie so ein Actionheld im Kugelhagel, ja. Der hält sich mit einer Hand an der Mick fest, ja. Die fliegt mit der anderen, knallt er mit dem Maschinengewehr, die Bösewichter mit den Füßen, strickt da noch einen Pulli für bedürftige Kinder, ja. Und dann wird die Mick getroffen und die stürzt ab und Jesus, er rutscht über so eine kaputte Brücke nach unten, rettet dabei die Frau, ja, und kommt unten an und erledigt auch noch den Drogenboss. Dann ist der Film zu Ende und alle sind glücklich. Und die Jünger gingen immer davon aus, meine Familie lacht sich ein. Ihr irritiert mich, Freunde. Die Jünger gingen immer davon aus, es könnte alles passieren, aber zum Schluss überlebt Jesus. Die haben gar nicht so wirklich damit gerechnet, dass er stirbt. Er hat es zwar irgendwie immer gesagt, aber naja, er hat ja viel in Bildern gesprochen. Ja, kann man ja. Und dann kommen die Soldaten und sie nehmen ihn gefangen und sie denken, jetzt kann das ihnen so richtig zeigen. Aber er tut nichts. Auch das gehört zu den Prophezeiungen. Es steht drin, dass er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird und kein Laut von sich gibt. Er steht vor diesem hohen Rat und er sagt kein Wort. Auch das ist Teil des Plans. Und dann denken sie, jetzt kann er sich noch wehren, dass er gar nicht erst ins Kreuz kommt. aber er lässt sich einfach dran schlagen. Und dann sagen sie noch, na, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab. Und dann denken sie, jetzt Jesus, kannst du dir alle zeigen, was du drauf hast. Steigst einfach runter, ohne Verletzungen an den Händen, ja, rettest dabei noch die Frau. Aber, ja, welche Frau, das ist jetzt das Bild. Sorry. Aber es passiert nicht. Und Jesus stirbt. In meiner Übersetzung steht, und er gab den Geist auf. Fand ich nett. Jesus war der Erste, der den Geist aufgegeben hat. Er gab den Geist auf. Und die Jünger waren vollkommen geschockt. Damit haben sie irgendwie nicht gerechnet. Und sie dachten, ist jetzt dieser Plan vor die Hunde gegangen? Ist es alles schiefgelaufen? Jesus ist tot. Das ist das Ende. Und sie konnten es nicht verstehen. Und Jesus ist nicht heimlich still und leise gegangen, ja? Da sind Mächte kollidiert. Da gab es ein Erdbeben, ja? Die Sonne hat sich verfinstert. Tote sind aus den Gräbern vorgekommen und durch Jerusalem gelatscht, ja? Der Vorhang im Tempel ist zerbrochen. Er ist nicht heimlich still und leise gestorben. Und trotzdem konnten sie es nicht richtig einordnen. Sie waren vollkommen verzweifelt. Sie haben sich versteckt. Sie hatten Angst. Sie wussten nicht, wie es weitergehen. Der Plan schien gescheitert. Und der Teufel hat sich gefreut, weil er dachte, den einen, der ihm so richtig auf die Nerven gegangen ist, den hat er jetzt erledigt. Den hat er jetzt rumgekriegt. Aus die Maus. Ja, der Plan schien vorbei. Aber Spoiler-Alarm, ja, Jesus bleibt nicht tot. Und das feiern wir heute. Das ist der große Sieg. Denn Jesus hat den Tod überwunden. Und er steigt heraus, nachdem er den Teufel besiegt hat. Und er lebt. Er lebt. Er ist lebendig. Und er ist lebendig in dir und in mir. Er ist gestorben, um die Sünde, die am Anfang in die Welt gekommen ist, um sie auszulöschen. Um sie zu tragen. Er hat alle Sünde dieser Welt getragen. Er ist zum ultimativen Sühneopfer geworden. Denn, let's face it, in der Bibel gibt es keine Sündenvergebung ohne Blutvergießen. Es muss ein Opfer geben. Und dieses Opfer war Jesus. Er war das reine Lamm, ohne Fehl. Er hat nichts falsch gemacht. Aber er ist gestorben, weil du und ich was falsch gemacht haben. Und er hat uns befreit. Er hat den Weg frei gemacht, dass wir kommen dürfen. Ich sage immer gerne, Jesus ist nicht für deine Sünden gestorben. Er ist für dich gestorben. Und deine Sünden waren nur das, was im Weg stand, was er wegtun musste. Aber den Beweggrund, dass er gesagt hat, ich komme und ich mache das und ich bin Teil dieses Plans, bist du. Dass du Gemeinschaft haben kannst mit dem Vater. Denn mit dem Sünden in deinem Leben geht das nicht. Er hat gesagt, gut, dann müssen wir die Sünde jetzt rausschaffen. Aber er ist für dich gekommen. Und noch was ist passiert, denn der Plan, der hört Ostersonntag nicht auf. Jetzt könnte man ja sagen, Halleluja, er ist aufgestanden, fertig. Nein, Gott ist noch viel schlauer und er hat den Plan noch weitergewickelt. Und zwar mit dir. Du bist Teil seines Masterplans. Es gibt viele Lieder, die es besingen, in denen es heißt, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in dir. Die lebt in dir. Und ich bin davon so begeistert. Ja? Stellt es euch vor, Paulus sagt es im Korintherbrief, 2. Korinther 5, 17, da sagt er, wer in Christus ist, wer an Jesus glaubt, wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Als Jesus nach Ostern mit seinen Jüngern zusammen war, hat er gesagt, Freunde, es ist schön, mit euch zusammen zu sein, aber es wird nicht lange dauern. Ich werde zum Vater zurückgehen. Aber ich lasse euch nicht alleine. Ich schicke euch den Beistand. Ich schicke euch jemanden. Und mit dem werdet ihr klasse Sachen erleben. Und wir kennen die Geschichte. Da geht die Post ab. Ja? Und ich freue mich so auf Pfingsten. Halleluja. Und Jesus sagt, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt sagen, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du meine Sünden weggenommen hast und dass du lebst und dass du der Herr bist. Wenn du das in deinem Leben annimmst, dann passiert das, was Paulus sagt. Und zwar, dann passiert was neu in dir. dann kommt sein Geist in dein Leben rein. Und zwar diese Kraft, die ihn von den Toten auferstehen hat lassen. Die Auferstehungskraft, sie wirkt in dir. Sie ist in dir und du bist Teil von diesem Masterplan, von dem Heilsplan, den Gott für diese Welt geschmiedet hat. Denn der Teufel hat sich gefreut, dass er den einen um die Ecke gebracht hat. Was er nicht gewusst hat, ist dadurch, dass er den einen abgeschafft hat, hat er eine Armee von Neuen hervorgerufen. Denn jetzt lebt Jesus in allen von uns. Und dann sind es nicht nur einer da, nicht nur 12 da, nicht nur 72, sondern Tausende, 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 mittlerweile Millionen auf dieser Welt, die Jesus nachfolgen und in denen die Auferstehungskraft lebt. Und jetzt ist immer die große Frage, die ich mir immer stelle, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Oder mit dir? Oder mit dir? Oder mit dir? Was passiert, wenn du dir neu bewusst wirst, dass diese Auferstehungskraft in dir lebt? Was verändert sich in deinem Leben, wenn du in die Situation deines Lebens reingehst mit dem Wissen, dieser auferstandene Jesus, diese Kraft, die lebt in mir. Was verändert es in meinem Umfeld, auf meiner Arbeit, in meinen Nachbarn, in meinem Verein, meiner Schule? Was ändert sich, wenn ich da reinkomme mit dem Wissen, Jesus lebt in mir, diese Kraft ist in mir? Johannes sagt in seinem Prolog, in dem ersten Kapitel, alle, die an ihn glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und dieses Wort Recht, und darüber liebe ich es, dass ich die Sprachen studiert habe, dieses Wort Recht kann man auch mit Autorität übersetzen. Alle, die an ihn glauben, gab er die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Was ändert es in deinem Leben, wenn du weißt, du kommst da rein als Kind des Allerhöchsten, als Erbe, als der, der befugt ist, im Namen des Vaters zu sprechen, zu herrschen im Leben. Mein Pastor in meiner Heimatgemeinde in Berlin, das war einer seiner Lieblingssprüche, zu herrschen im Leben. Ja? Wir haben immer schon herrschen im Leben Bingo gespielt, haben vorher überlegt, wie oft er das sagen wird. Ja? Aber dafür seid ihr berufen, zu herrschen im Leben. Das heißt, dass da, wo ihr hinkommt, in die Situation, in denen ihr steckt, dass ihr darin herrschen dürft, weil Jesus in euch lebt. Jetzt denkt ihr vielleicht, haben wir alles schon mal gehört oder ich weiß gar nicht, was das mit mir zu tun hat. Eigentlich sehe ich überhaupt keinen Plan in meinem Leben. Eigentlich fühlst du dich gerade mehr, als wärst du auf der Unterseite vom Teppich. Ist alles wirr. Es macht alles keinen Sinn. Es ist überall, sind irgendwelche Knoten. Und ich sag dir, Jesus hat mit deinem Leben einen Plan. Und er sieht das Muster, was er schon längst knüpft. Er hat einen Plan für dein Leben. Und wenn du echt verzweifelt bist und sagst, ey, ich sehe es nicht, Miri. Es macht einfach keinen Sinn. Ey, komm zu Joachim, zu mir, zu Uli, zu irgendjemand aus dieser Gemeinde und wir beten mit dir. Wir stehen mit dir zusammen. Dafür ist Gemeinde geschaffen, dass wir als Geschwister zusammenstehen. Und ich glaube, dass Gott dir zeigen möchte, was sein Plan in deinem Leben ist. Er hat vor tausenden von Jahren angefangen, hat dich aber schon längst mit einkalkuliert. Du bist ihm wichtig genug, dass er das mit einkalkuliert. Und ich habe die letzten Wochen so oft erlebt, dass Kleinigkeiten in meinem Leben, ja, Pupskram, Jesus sich trotzdem drum kümmert. Ich habe eine kleine Story am Rand. Ich brauchte einen zweiten Vorhang. Ich hatte in meinem Zimmer in Bielefeld ein Fenster. Jetzt habe ich oben zwei. Ich hatte ein Doppelset von Ikea gekauft, habe eins vors Fenster gehangen und der Stoff war so schön. Ich habe aus dem anderen Stuhlkissen und Taschen genäht und so. Jetzt komme ich hier und habe zwei Fenster und sage, ich will aber bei Ikea jetzt nicht schon wieder so einen Doppelpack kaufen. Ja, sind teuer, da habe ich wieder einen übrig. Jesus, du weißt, was ich brauche. Und wir sind bei Ikea, meine Mitbewohnerin und ich, und wir gehen ins ganze Haus und ich stehe vor den Vorhängen, denke, kaufst du nicht. Nee, machst du mal nicht. Schade, ich werde sehen, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich nur ein Fenster, so dunkel ist das schon genug. Und dann gehen wir noch in die Fundgrube bei Ikea, ja. Und meine Freundin guckt sich Tassen an und weiß ich nicht. Und ich sehe, dass da so Stoffe liegen, ja. Ich gehe zu den Stoffen und ziehe genau einen Vorhang für 9 € raus. Genau meiner. Ich dachte, Jesus, danke. Jesus weiß auch um so eine Kleinigkeiten in deinem Leben. Und er hat einen Plan für dich. Er weiß, was der Vorhang in deinem Leben ist. Und du bist ihm wertvoll genug, dass er genau das in deinem Leben macht. Oder du sagst, na, herrschen im Leben klingt ja schön und gut, aber eigentlich schlagen die Wellen über meinem Kopf gerade zusammen und ich werde einfach nicht Herr der Lage. eigentlich ist in meinem Leben gerade so viel drunter und drüber, dass ich eigentlich mehr Angst habe zu ertrinken. Jesus ist da und er streckt seine Hand aus und sagt, meine Kraft lebt in dir. Und er möchte dich da raus und er möchte dir beibringen, wie du über diese Situation herrschen kannst. Darüber könnte ich eine ganze Predigtreihe machen. Vielleicht machen wir es, wenn Joachim weg ist. Wie man im Leben herrscht. Also ich meine das Sabbatical. Ihr wisst, was ich meine. Erst noch 8 Wochen stellen wir ihn frei. In der Zeit. Ich gehe erstmal in die Ecke. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also Joachim. Ich hab dich lieb. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Danke, Kathi. Immer hilfreich. Das macht man ohne seine Schwestern. Oh Mann, ich bin wahrscheinlich genauso rot wie der Faden. Das ist das Problem mit dem losen Mundwerk. Ich weiß erst, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage. Ich gebe mir Mühe, ich verspreche es. Im Leben herrschen. Jesus ist da und er möchte dir zeigen, was er für eine Lösung für deine Situation hat. Wenn wir das Gefühl haben, es schlägt uns alles über dem Kopf zusammen. Jesus hat eine Lösung. Und Jesus weiß, wie es dir geht. Und wir dürfen uns auf ihn werfen. Und wenn es dir so geht, dann lege ich es dir doppelt aufs Herz. Komm zu uns, wir beten mit dir, wir stehen mit dir zusammen. Und ich weiß, dass Jesus Lösungen für Situationen hat, für die wir keine Lösung haben, wo wir denken, es kann gar nicht funktionieren. Sagt Jesus, doch, es kann funktionieren, weil die Auferstehungskraft in dir lebt. Oder du sagst, Halleluja, Amen, mehr davon, Miri. Mehr Auferstehungskraft in meinem Leben. Und Baby, es gibt mehr. Gott hat noch so viel mehr und wir dürfen noch so viel mehr erleben in dieser Gemeinde. Und ich sehne mich danach, dass wir mehr verstehen, was es heißt, dass wir hier an dieser Stelle in Pforzheim sitzen und mit Auferstehungskraft gesegnet sind. Wir sitzen hier, um einen Unterschied zu machen. Du sitzt an deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deinem Verein, in deiner Schule, weil du den Auftrag hast, einen Unterschied zu machen. Weil seine Auferstehungskraft, weil seine neue Schöpfung in dir lebt. Und er hat einen Plan für dich. Und du bist Teil seines Heilsplans. Seines Heilsplans für Pforzheim. Denn es gibt noch so viele Menschen, die das noch nicht gehört haben. Oder denken, sie hätten es gehört, aber sie haben es nicht verstanden. Und du kannst den Unterschied machen in ihrem Leben. Was ist, wenn sich nur alleine eine einzige Person durch dein Leben, dadurch, dass du da bist, zu Jesus bekehrt? Ich weiß nicht, wie viele sind wir hier gerade? 90? 80? Ich weiß nicht, wie viele bei euch reinpassen. Aber das wären schon mal 80 neue Christen. Halleluja! Halleluja! Und da hört es nicht auf. Mancher von uns wird nur ein sich trauen anzusprechen. Manche mehr. Aber Jesus hat dich in diesen riesigen Plan, der Ostersonntag die Riesenwendung genommen hat, schon reingekalkuliert. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dich danach ausstreckst, dass wir uns als Gemeinde danach ausstrecken und sagen, Herr, wir wollen neu lernen, was es heißt, in deiner Auferstehungskraft zu leben. Und deswegen möchte ich jetzt noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du dein Leben für uns hingegeben hast, dass du all den Schmerz, alles Leid auf dich genommen hast, dass du den Tod ins Auge geblickt hast, dass du den Teufel besiegt hast und dass du lebst. Halleluja, Jesus, danke, dass du auferstanden bist, damit der Weg frei ist zum Vater. Herr, und wir sehen uns danach, dass du tief in unser Herz reinfällst, dass wir neu erkennen, was es heißt, dass du in uns lebst, dass dein Plan mich mit einschließt. Vater, wir machen uns auf und wir sagen, du bist herzlich willkommen hier in der Christusgemeinde. Du bist herzlich willkommen hier in Pforzheim. Wir wollen, dass dein Name hoch erhoben wird in dieser Stadt. Und wir wollen zusammenstehen als Geschwister mit den anderen Gemeinden hier in dieser Stadt. Segne jede Gemeinde, die jetzt gerade noch Gottesdienst hat, dass dein guter Geist fällt. Wir wollen sehen, dass du diese Stadt erreichst mit deiner Liebe. Gebrauche du uns. Herr, hier sind wir. Sende du uns. Amen.
Miriam, wem das Herz voll ist, dem fließt der Mund über und dein Herz ist voll. Und eins habe ich nicht erst heute gewusst, aber heute nochmal neu. Mit der Miriam wird es uns nicht langweilig. Da. Ich freue mich auf viele gemeinsame Zeiten, aber auch, wie du angedeutet hast, wenn ich dann mal mit der Claudi in diese Auszeit gehen darf, dass da jemand da ist, der das Wort ergreift und predigt frisch und fröhlich für Jesus in unserer Stadt. Dankeschön. Uns allen wünsche ich, dass wir den Moment nicht verpassen. Das war die Überschrift deiner Predigt. Der Moment. Gott hat viele Momente, in denen er handelt. Und er möchte mit jedem Einzelnen von uns, wenn wir hier hinausgehen zum Saal, möchte er handeln. Und ich möchte uns einfach segnen, dass wir die Momente, die Gott vorbereitet hat, nicht verpassen, sondern voll in seinem Plan sind, voll in seiner Kraft gehen. Darum geht's. Und ich lade ein, dass wir zum Schlusssegen nochmal aufstehen. Ich habe gestern über den Schlusssegen nachgedacht, wie ich den als Kind erlebt habe. In meiner Heimatgemeinde in Stuttgart, in der Olga-Gemeinde, da wurde der immer gesungen. Wir haben das nicht geprobt, ich singe es euch auch nicht vor. Aber da wurde immer die Gnade gesungen. Ich weiß nicht, wer sich an die erinnern kann. Aber dieser Gruß von Paulus an die Korinther, der die Momente Gottes hineinbringt in unser Leben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und so wünsche ich euch heute wirklich am Sonntag Gottes Segen durch den ganzen Tag in euren Familien. Wir sind alle noch eingeladen, unten den Kirchenkaffee zu genießen, am Umtrunk teilzuhaben. Der Sekt ist kaltgestellt. Und danke für alle, die ein bisschen der Claudi helfen und den Freunden vom Kirchenkaffee-Team. Herzlichen Dank. Wer ein Gebet wünscht nach Ende des Gottesdienstes, der darf gerne nach hier vorne kommen. Und da wollen wir dir zuhören und gemeinsam dein Anliegen vor Gott bringen. Gottes Segen nun mit allen für die ganze Woche. Freue mich aufs Wiedersehen.